Herzlich willkommen zu Glaube ist fragwürdig. Schön, dass du wieder mit reinschaltest in diese neue Folge. Das ist wieder mal, ich sage es oft, eine besondere Folge. In diesem Fall besonders, weil, eigentlich aus mehreren Gründen, oft ist es so, dass wir uns einen Professor oder eine Professorin einladen und über ein wissenschaftliches Thema reden. Das werden wir heute nicht tun, sondern wir haben eine besondere Frau da, Marlene Söder, die uns aus ihrem Leben erzählen wird. Und das haben wir auch schon mal gemacht in unterschiedlichen Kontexten. Ich kann so viel sagen, dass wir alle, die wir hier sitzen, eigentlich Marlenes Geschichte noch gar nicht so genau kennen. Und deswegen wahrscheinlich jetzt genauso gespannt sind wie ihr auf ihre Geschichte. Marlene, richtig schön, dass du da bist. Danke, dass du dir heute Zeit für uns nimmst.
Ja, sehr gern. Freut mich, hier zu sein. Freut mich, dass ihr mich gefragt habt. Und ich bin gespannt, wo wir so landen in der Stunde.
Jo, bevor wir in dein Leben tiefer einsteigen, Marlene, lass uns doch damit anfangen. Wer bist du? Wo wohnst du? Was machst du genau in deinem Alltag?
Genau, wer bin ich? Ich bin Mama von 3 Kindern. Ich wohne in Magdeburg und leite hier ein internationales Begegnungszentrum, interkulturelles Begegnungszentrum, genau, wo einfach Leute zusammenkommen, sich begegnen können, sich treffen können. Genau, nennt sich Blickwechsel. Gleichzeitig wollen wir, dass Leute, die neugierig sind, ein bisschen mit Jesus in Kontakt kommen. Und habe einen Hund. Ich liebe Sport. Ich fahre gern Motorrad. Ich spiele gern Volleyball. Und ich bin gern mit Menschen zusammen und habe da meinen Spaß und blödel auch gern rum. So mal als kurzer Einstieg. Dass ich verheiratet bin, habe ich auch gesagt, oder? Also selbstverständlich seit 25 Jahren, wir hatten gerade Silberhochzeit. Genau, glücklich verheiratet. Sehr dankbar für den tollen Mann an meiner Seite.
Sehr, sehr schön. Und Marlene, du wohnst jetzt in Ostdeutschland. Ich glaube, du hast Magdeburg gesagt, oder? Daher kennen wir beide uns auch. Und du bist auch in Ostdeutschland, anders als ich. Ich bin in Westdeutschland aufgewachsen. Du bist in Ostdeutschland aufgewachsen und hast da einiges erlebt. Sag mal vielleicht ein paar Sätze zu deinem Geburtsort und wie du aufgewachsen bist, zu deiner Familie.
Genau. Also ich bin in Chemnitz geboren, tatsächlich großes Plattenbaugebiet, Fritz-Heckert-Gebiet, so ich glaube 100.000 Leute oder 50, also riesig einfach. Ne? So ein ganz typisches DDR-Ost-Plattenbau-Viertel. Und damals waren das ja die tollen Wohnungen. Also das war ja wirklich für die Leute, die da eine Wohnung hatten, das war schon was Besonderes. Und genau, ich habe noch 2 ältere Schwestern, 7 und 8 Jahre älter als ich. Genau. Und wir haben damals in einem Haus gewohnt. Es war so, mein Papa hat bei der Armee gearbeitet. Auch nicht ganz freiwillig, wie das im Osten manchmal so war. Man hat dir gesagt, was du gerne arbeiten möchtest. Und haben aber in einem Haus gewohnt, wo tatsächlich alles Stasi- und Armee-Mitarbeiter gewohnt haben. Bewusst gesteuert, weil einfach die sich dann untereinander besser bespitzeln konnten und jeder mitkriegte, was der andere so macht. Das heißt, ich bin da auch relativ staatstreu aufgewachsen. Also es war sehr klar, wo die Linie langläuft. Westfernsehen gab es bei uns nicht. Also es war schon sehr, sehr straight, sehr streng. Man wusste, wie man zu funktionieren hatte. Und parallel gab es auch die netten Sachen. Also ich hatte Ketchup, ich hatte Apfelsin, wir hatten nur Dossi, weil mein Papa durch die Armee halt den Kiosk hatte, wo es eben auch andere Sachen gab, die andere nicht hatten. Was mir als Kind gar nicht bewusst war. Also das habe ich dann im Nachhinein irgendwann später erfahren, dass das nicht überall so war wie in allen Familien. Genau, da bin ich aufgewachsen, die ersten 12 Jahre. Und dann bin ich nach Bayern gezogen, nach der Wende, weil wir den Osten dann verlassen haben. Das war mal so der Grobüberblick.
Und nimm uns mal kurz rein mit Marlene. Jetzt habe ich gerade die Jahreszahl nicht mehr auf dem Schirm. Als du im Osten gewohnt hattest in der ehemaligen DDR, da war die Mauer schon lange da oder sie wurde gerade gebaut? Oder nee, wie war der?
Da stand sie schon. Also ich bin Ende der 70er geboren. Genau, das heißt, da stand die Mauer und genau, als die Mauer dann fiel, war ich dann so 10, 11, 12, diese ganze Wendezeit. Also sprich, ich hatte die Kindheit, die ersten 10 Jahre so richtig schön. Tiefste DDR. Mit allen Umbrüchen, die am Ende dann gekommen sind.
Und du bist in einem Elternhaus oder in einer Umgebung groß geworden, wo das auch eigentlich dann positiv konnotiert war, dass man in der DDR, also ich sag mal ganz auf Staatslinie war. Oder war das auch in deiner näheren Umgebung unterschiedlich?
Es war nach außen, war es definitiv die Staatstreue, also absolut, ne, auf Linie und konform und so muss es sein. Im Nachhinein, viele Jahre später, habe ich mit meinen Eltern auch festgestellt, es war nicht alles glücklich. Sie fanden vieles schwierig, haben mit vielem gekämpft, haben auch wirklich schwierige Zeiten gehabt, konnten es aber damals halt auch nicht wirklich ändern, so für sich.
Jetzt heißt Marlene, wir haben ja auch jüngere Zuhörer. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass die solche Begriffe wie Linientreu und Stasi so ganz grob kennen. Aber kannst du doch mal eben auch gerade mal für die jüngere Generation sagen, inwiefern Linientreu, also welche Linie gab es denn in der DDR? Und was war diese Stasi nochmal? Ich denke, das werden vielleicht noch einige wissen, aber vielleicht nochmal so ein kurzes, ja, Einführungsseminar in DDR-Kunde.
Genau. Also DDR-Sozialismus regiert von der SED-Partei. Eigentlich auch die einzige Partei, die man wählen durfte, konnte. Die anderen hatten nicht wirklich eine Chance. Genau. Und es war halt so, dass man wusste, was der Staat möchte. Also was gewollt ist und was nicht gewollt ist. Der Westen war böse, der Westen war der Staatsfeind. Im Westen war alles schlimm. Also vielleicht kurzes Beispiel, Erdkundeunterricht, 5. Klasse. Wir behandeln Westdeutschland, das sind die ganz Bösen, die ganz Schlechten. Und die tun nichts für Kinder, da geht es nur um Kapitalismus und Geld. Und meine Oma kam aber gerade zurück aus dem Westen, hatte dort, konnte da hinfahren und hatte mir Matchbox-Autos mitgebracht und hatte mir erzählt, wie toll es da ist. Alles bunt und Farben und tolle Spielplätze und die haben so schöne Sachen für Kinder und war total begeistert. Und erzählte mir das und ich stand dann halt direkt auf, Geografieunterricht, und habe gesagt, das stimmt gar nicht, da ist gar nicht alles schlimm. Meine Oma hat mir erzählt. Ja, einfach nur, das Kind war begeistert, ne, weil ich hatte ein Matchbox-Auto mit Tom und Jerry drauf. Also es war echt der Hit. Ja, das Resultat war, der Unterricht wurde unterbrochen und ich durfte zum Direktor gehen.
Und also wusstest du dann in dem Moment, wenn ich da jetzt aufstehe und sage, pass mal auf, das ist ganz anders, das gibt Probleme? Oder war das für dich dann, wo kommt das denn jetzt her?
Also ich glaube, ich wusste es schon. Mein Problem ist schon immer, ich rede schneller, als ich denke. Und ich wusste das sehr wohl, aber es war in dem Moment einfach, nee, fand ich jetzt blöd, was der sagt. Also sage ich halt, was ich denke. Ja, das habe ich dann gemacht. Das war jetzt eine Situation. Also da gab es mehrere.
Mhm. Aber allgemein haben so deine Mitschüler oder die Familie dann das geglaubt? Also der Westen ist böse. Oder war das allgemein, okay, ja, das erzählen die so in der Schule, aber naja, in Wirklichkeit wissen wir alle, das ist gar nicht so. Oder dachte man schon, das ist wirklich so?
Ich glaube, in der Familie haben wir nicht wirklich drüber geredet. Ich wusste, dass es so Sachen gab, wie dadurch, dass mein Papa bei der Armee war, der durfte nicht, es war irgendeine Geburtstagsfeier von seiner Schwester, da durfte er nicht hin, weil da Besucher aus dem Westen waren. Und er durfte zum Beispiel keinerlei Westkontakte haben. Weil er war bei der Armee, war ja Ausbilder für die Jungsoldaten. Und also von dem, aber es war nie ein Thema. Und ich glaube auch, weil, und damit ein Stück weit wir zur Stasi kommen, weil wir wussten, wir wären bespitzelt. Also die Stasi war ein Organ, was ganz bewusst die Leute ausspioniert hat, die bewusst geguckt haben, also über, wir verwandten Wohnungen von Leuten, die kritisch sind, die auch negative Dinge sagen. Wir kontrollieren Wohnungen und Arbeitskollegen untereinander. Also mein Papa war zum Beispiel auch nicht freiwillig, war IM für die Stasi und sein Bruder auch. Und die haben zum Beispiel die beiden aufeinander angesetzt. Also die beiden sollten sich gegenseitig bespitzeln und Meldung machen, wenn der andere irgendwelche Dinge tut, die vielleicht der Osten nicht gut findet. Also sprich, da reichen Witze über Honecker oder zu sagen, der Westen ist gut oder Westfernsehen gucken, Westradio hören. Also die haben so eine unheimliche Angst, glaube ich, vor allem, was aus dem Westen kommt.
Und ein IM ist was?
Ein informeller Mitarbeiter, also sprich Leute, die ganz normale Jobs hatten, aber von der Stasi angeworben worden sind, um andere Leute auszuspitzeln, wobei sie das eben ganz oft nicht so gesagt haben. Also ganz oft war nur, du tust uns doch was Gutes und du hilfst, dass wir unseren Staat sicher aufbauen können. Und wir wollen ja hier eine gute, solidarische Gemeinschaft, wo alle miteinander, tolles Leben, allen geht's gut, alles ist schön. Und dafür brauchen wir Leute, die verhindern, dass schlechte Einflüsse reinkommen. Und das waren dann die, also wie gesagt, die informellen Mitarbeiter, die sozusagen ja, die ihre Nachbarn, Freunde, Familien ausspioniert haben.
Und war dir das von, also du warst ja ein Kind und also war dir das von Anfang an klar, ich kann nicht einfach alles sagen, was ich will? Und die andere Frage wäre für mich, ist das dann bedrückend für ein Kind oder ist das halt einfach die Norm, ist halt der Standard?
Ich glaube, vieles war mir als Kind nicht bewusst. Lustig ist, nein, also für mich war es irgendwie im Nachhinein lustig, für meinen Papa war es schwierig. Mein Cousin durfte immer Westfernsehen gucken und hat mir erzählt, er guckt Dallas und Denver Clan. Ist cool. So, ne? Westfernsehen. Eines Tages holte ich meinen Papa von Arbeit ab und sein Chef fragte mich, und was guckst du so im Fernsehen? Dallas und Denver Clan. Da war ich 5. Also ich war, keine Ahnung, was das ist, ne? Und da hatte mein Papa natürlich wirklich Gespräche und hatte Schwierigkeiten. Da wusste ich nicht, wo das Problem liegt, ne? Weil ich einfach noch zu klein war. Aber je mehr du größer wirst und gerade in der Schule, dann war schon sehr deutlich auch, dass gefragt wurde, was habt ihr am Wochenende im Fernsehen geguckt? Und da wusstest du schon, was du sagen darfst und was nicht. War bei mir aber nie das Problem, weil Westfernsehen gab es eh nicht bei uns. Also ich hatte jetzt nicht die Schwierigkeit, dass ich Sachen nicht erzählen konnte, weil es für mich ja eh das nicht gab.
Aber dein Cousin, oder was ein Cousin, ne? Der hatte, aber der kam dran an Westfernsehen.
Der kam dran. Die haben ganz woanders gelebt. Also auch nicht in der Stadt, irgendwo auf dem Dorf. Und auch nicht die Kontakte und die konnten schon. Also es gab Leute im Osten, die Westfernsehen geguckt haben, viele über Antenne und die Möglichkeiten gab es schon. Aber eben nicht für uns. Also in dem Haus, wo wir gewohnt haben, war das ein völliges No-Go. Ging gar nicht, ne?
Und nochmal kurz zum Stichwort Stasi. Wie stellt man sich das vor? Also man weiß, man hat so seinen Freundeskreis, ich sag mal 20 Leute, ob man hat das, oder man weiß, von diesen 20 sind wahrscheinlich 15 bei der Stasi, man schätzt das, man weiß aber nie genau wer und gegenseitig könnte man sich auch ausspitzeln. Oder also in totaler Überwachung, oder wie stellt man sich das vor, das Gefühl?
Genau, das ist das. Also du weißt tatsächlich nie, wer hört mit, wer weiß was. Und viele, wo wir im Nachhinein dann tatsächlich festgestellt haben, die eben Sachen gemeldet haben, die besten Freunde. Also wir waren mit einer Familie ganz eng befreundet. Oder eben, wie gesagt, mein Papa und sein Bruder. Und klar hat sich jeder immer überlegt, was er weiter meldet. Aber was, glaube ich, schon jeder wusste, der Feind hört mit. Also das war schon sehr deutlich und sehr, sehr bewusst. Und man hat sich überlegt, und das hat man auch als Kind, ich glaube, es wurde nie ausgesprochen, aber du hast das, unbewusst hast du das mitgekriegt, dass du vorsichtig bist, was du erzählst, dass du nicht alles sagst, was du denkst. Und das war ja in der Schule, wie gesagt, also die Situation, ne, ich sag kurz was und gehe zum Direktor, beim nächsten Mal überlegst du dir, ob du was sagst oder nicht. Das war schon sehr spürbar einfach auch.
Hast du das mal mitbekommen, dass auch andersherum, du warst jetzt wahrscheinlich noch zu klein dafür, würde ich vermuten, aber deine Eltern oder innerhalb eurer Familie dann noch Dinge über andere erzählt wurden?
Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe es nicht mitbekommen. Ich könnte es gut für mich erkennen. Ich glaube, es ist auch nicht viel gelaufen. Also, ich weiß von meinem Papa eben, dass er gesagt hat, gerade über seinen Bruder, er hat sich sehr genau überlegt, was er weitergibt und was nicht. Und es endete ja auch damit, dass mein Papa letztendlich unehrenhaft entlassen wurde und eben nicht so mitgemacht hat, wie der ganze Staat das wollte, wie das gewünscht war.
Ich feier mit uns in der Schule immer mit der Abschlussklasse oder öfter mal mit dem Leistungskurs auch nach Berlin und da sind wir in Hohenschönhausen, dann immer als Standardprogramm. Das ist ja immer, wenn man zum ersten Mal hinfährt und man hat irgendwie das gar nicht so im Blick und man hat irgendwie natürlich solche Lager irgendwie im Dritten Reich irgendwie im Kopf und dann stellt man fest, okay, ne, in der DDR natürlich ist es nicht so ein Holocaust vergleichbar, das ist logisch. Aber dann fährt man nach Hohenschönhausen und stellt fest, das ist ja knallhart, was da passiert ist, gewesen ist. War euch das so bewusst, dass es solche Straflager gab? Oder hörte man davon oder war das gar nicht so bewusst und später kam es erst raus?
Ich wusste es nicht. Ich glaube, ich war auch noch zu klein. Was ich wusste und was ich ja erlebt habe, dass ich als Kind schon von sehr klein an von der Stasi eben als Agent ausgebildet werden sollte und ich an gewissen Punkten nicht mehr mitgemacht habe und gesagt habe, ich will das nicht, ich mache nicht mehr mit und dann die Drohung kam, ja, wenn du nicht mehr mitmachst, dann kommt dein Papa ins Gefängnis. Was letztendlich auch passiert ist.
Marlene, lass uns da mal direkt reingehen. Also Wie kann man sich das vorstellen? Das klingt ja nach einem Film.
Mhm.
Irgendwie, du wirst ausgebildet als Agentin. In welchem Alter war das und wie kann man sich das vorstellen?
Also angefangen hat das, da war, wie gesagt, ganz genau kriege ich es auch nicht zusammen, aber ich war noch sehr, sehr klein. Mit 3, 4, 5 sind die ersten Erinnerungen, die ich habe, was ich im Nachhinein erfahren habe, dass schon, also meine Mama mich im Kinderwagen durch die Gegend geschoben hat, also sie war draußen, ich lag ein paar Monate alt, dass die Staatssicherheit kam und gesagt hat, sie haben das Kind entführt, das ist nicht ihr Kind, wir nehmen das jetzt mit. Und wollten da mich meiner Mama schon wegnehmen. Und meine Mama hat zum Glück auch ein gutes Selbstbewusstsein und hat da so einen Lauthals rumgeschrien, auch auf der Straße, und gesagt, das stimmt nicht, das ist ihr Kind und das ist gelogen. Und überhaupt, dass sie so einen Aufstand gemacht hat und so viele Leute darauf aufmerksam wurden, dass tatsächlich die beiden Beamten dann wieder gegangen sind. Das war die erste Situation. Die zweite Situation war, dass sie, also ich komme ja nur aus Karl-Marx-Stadt ehemals, Eiskunstlaufstadt, Katharina Witt, die Älteren, wer es noch kennt. Und ich hatte meine erste Schlittschuhe mit 2 an den Füßen und sie wollten mich mit 3 für die Sportschule haben, für die Leistungssportschule. Das heißt dann aber auch in der Stadt oft Internat und dauerhaft. Also da war schon im Nachhinein, kann ich das heute nachvollziehen, dass sie schon am Anfang versucht haben, mich eigentlich aus meiner Familie rauszuholen. Und dann war es so, hat beides nicht geklappt. Also tatsächlich bin ich meinen Eltern super dankbar, dass sie auch für den Leistungssport damals sich geweigert haben. Aufgrund dessen, weil das die ganze Doping-Geschichte ihnen bekannt war und sie das mitgekriegt hatten. Also meine Mama hat im Gesundheitswesen gearbeitet und sie gesagt haben, nee, ist nicht. Ja, und dann hatten wir unseren Nachbarn, der halt auch Stasi-Offizier war und der mich zu sich eingeladen hat. Und am Anfang war es, wir locken dich mit, bei uns kannst du den Sandmann in bunt gucken, weil wir hatten nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher, die hatten den Buntfernseher. Wir haben Schokopudding, Kakao. Also es gab so Sachen, womit lockst du halt ein kleines Kind, ne? Ja, und irgendwann rückte er mir näher auf die Pelle und versuchte sich körperlich, ne, und anzunähern. Und das hat sich gesteigert. Und das war immer gekoppelt mit, du bist was ganz Besonderes, du hast ganz viel Potenzial, du kannst unserem Staat doch was Gutes geben, du kannst unserem Staat mal dienen, mit dir haben wir was Besonderes vor. Also da war ganz viel Selbstbewusstsein, Selbstwertsteigerung, selbst, na, so dieses, boah, du bist was Besonderes, du hast was zu geben. Und parallel lief diese Schiene, wo sie eigentlich versucht haben, mich völlig zu zerbrechen. Auf einer körperlich, auf einer sexuellen Ebene. Und heute weiß ich, dass sie gezielt, dass es eben Programme gab, wo sie Kinder und Jugendliche mit Leitungspotenzial, also sprich, wo sie die Eltern kannten, wo sie gesehen haben, da ist Leitungspotenzial vorhanden, da ist eine gute Intelligenz vorhanden, gezielt solche Kinder gesucht haben. Und die für solche Zwecke dann hergenommen haben und geguckt haben, wer bringt weiter Leistung. Also ich war 1. bis 6. Klasse, war ich jedes Jahr Klassenbeste. Ich war Gruppenratsvorsitzende. Also was hier, ne, im besten Klassensprecher ist. Und ich habe funktioniert. Also bei allem, was passiert ist, habe ich mitgemacht und habe trotz allem parallel weiter gute Leistungen gebracht und habe es geschafft, dass keiner was mitkriegt.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also du hast auch keinem davon erzählt, was da passiert ist.
Genau. Es war ganz klar, du darfst es keinem erzählen. Am Anfang war es, ne, guck mal was Schönes, wir machen was Nettes, und irgendwann ist, du willst das doch selber. Du bist schuld dran, du hast es provoziert. Also diese ganzen Geschichten, wie sie auch heute noch arbeiten. Und du kannst ein Kind das so einreden, dass das Kind das nicht mehr weiß. Ich vermute, es waren zeitweise Medikamente im Spiel, das weiß ich aber nicht genau. Aber ich bin tatsächlich raus bei unseren Nachbarn und bin in meine Wohnung gegangen. Und ich war jemand, ich hatte als Spitzname als Kind tatsächlich, mein Onkel sagte zu mir immer Susi Sonnenschein. Also ich war immer fröhlich, ich war immer, ich habe nach außen gestrahlt. Also in mir sah es anders aus, aber ich habe es geschafft, es nach außen aufrecht zu erhalten, dass es keiner mitkriegt, weil ich wusste, wenn es jemand mitkriegt, und das, also wo ich dann ein Stück größer war, wurde sehr klar kommuniziert, wenn das jemand mitkriegt, bist du schuld, und dann wirst du aus deiner Familie genommen, weil du was Schlimmes gemacht hast, und kommst in unsere Familie. Also in diejenige welche.
Und weißt du, ob du da, ja, ein Einzelfall bestimmt nicht, aber waren das einige Kinder, die sowas durchleben mussten, oder viele? Oder weiß man das gar nicht?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass wir alleine, also die ersten Jahre war ich immer alleine. Als ich größer wurde, waren andere Kinder aus unserem Haus dabei. Also wir waren mehrere Kinder aus dem gleichen Haus, die dann miteinander, aneinander tätig werden sollten. Und das war dann auch der Punkt, wo ich ausgestiegen bin. Und ich habe lange recherchiert und geguckt und es gibt immer mal wieder Seiten zu dem Thema, die aber auch immer wieder verschwinden aus dem Netz. Also ist auch spannend, warum auch immer, es soll nicht bekannt werden. Wie gesagt, man findet mehr in der Zwischenzeit dazu. Also es war keine Einzelfälle. In welchem Maß es war, ich weiß es nicht. Also es gibt ja mehr Episoden, die bekannt sind, gerade so, wo sie Schulkinder dann rekrutiert haben auf den Pausenhöfen und angesprochen haben. Das ist schon mehr bekannt in der Zwischenzeit. Das andere gibt es weniger Informationen drüber.
Also das Ziel, wenn ich das richtig verstanden habe, war, dich so zu brechen, dass du am Grunde genommen auf eine bestimmte Art und Weise funktionierst, dass man dich quasi einsetzen kann. Was macht das mit so einem Kind? Also gab es so auch die, vielleicht irgendwie die Stimme, die gesagt hat, okay, ja, vielleicht bin ich wirklich was Besonderes und dass man das glaubt, oder wie war das für dich?
Ich glaube, es war beides. Also ich habe, wie gesagt, erstaunlicherweise ja sehr lange mitgemacht und ich glaube, sie müssen mit so krassen psychologischen Tricks gearbeitet haben, dass sie das ja irgendwie geschafft haben. Also das, ne, dass wir trotzdem weiter funktioniert haben und dass auch dieses Wissen da war und dass sie es schon geschafft haben, ich bin jemand, ich habe ein gutes Selbstbewusstsein, auch heute noch. Ne? Also so. Und sie haben es irgendwie geschafft, das zu stärken und das nicht kaputt zu machen. Und gleichzeitig wollten sie Leute haben, die absolut ihren Willen tun und nicht viel drüber nachdenken und einfach das tun, wozu sie ausgebildet wurden. Und ich habe es, wie gesagt, kritisch wurde es, ich habe es so lange mitgemacht, wie es irgendwie, wie es ging, weil ich auch nicht wirklich einen Ausweg gesehen habe. Als es dann aber ging, dass wir, ja, dass ich an anderen Kindern was tun sollte. Und da war für mich eine Grenze, wo ich gesagt habe, das geht, kann ich nicht. Also wo ich, glaube ich, auch von zu Hause so viel Familie mitgekriegt habe und so viel gesunde Sozialisierung und, ne, also so ein, wir hatten eine tolle Familie. Und dass ich gemerkt habe, das passt nicht, das geht nicht. Und ich ganz klar gesagt habe, das mache ich nicht. Da ist für mich eine Grenze, so. Und da war ich dann aber auch schon 10, ne? Also schon, also, oder erst wie auch immer, ne. Aber eben nicht mehr ganz klein.
Denkst du, dass deine Eltern in der Zeit irgendwie was mitbekommen haben? Also du sagst, du hast dieses Bild die ganze Zeit aufrechterhalten, dass du funktioniert hast und dass du nach außen gestrahlt hast. Haben die davon irgendwas mitbekommen oder irgendwas geahnt oder?
Also tatsächlich, wir haben viele Jahre später drüber geredet erst, weil ich es dann auch viele Jahre verdrängt hatte. Also ne, Trauma ist was du einfach als Kind völlig verdrängst. Und es für mich auch, ich das zwar durchlebt habe, aber völlig abgespalten habe alles. Und dadurch aber auch, dass möglich war, dass ich so krass funktioniert habe und so unheimlich schnell wechseln konnte in der Situation. Und meine Eltern haben es überhaupt nicht, also die haben es nicht gemerkt. Meine Mama sagte, sie hatte ganz oft ein komisches Gefühl. Sie hat mich immer, wenn sie wusste, ich bin bei unserem Nachbarn, so wie sie von Arbeit kam, hat sie mich abgeholt. Weil sie gemerkt hat, sie hat ein komisches Bauchgefühl. Sie fand den komisch und sie hat auch nicht verstanden, warum ich immer wieder hin bin. Aber nie, dass sie jetzt gesagt hat, also es war für meine Eltern absolut der Schock, weil sie gesagt haben, es tut ihnen so mega leid, dass sie es nicht mitgekriegt haben, dass sie es nicht gesehen haben, dass sie nicht reagiert haben. War für sie ganz, ganz schwierig. Und gleichzeitig haben sie dann, also auch mein Papa dann gesagt, jetzt verstehe ich, warum ich bei der Armee rausgeflogen bin, warum ich mich die Stasi abgeholt hat, warum ich im Gefängnis war, warum diese ganzen Sachen gewesen sind. Also für sie war es so ein, sie haben auf einmal Zusammenhänge verstanden, die für sie viele Jahre auch überhaupt nicht da waren.
Also als du mit 10 gesagt hast, da mache ich nicht mit, was da von mir gefordert wird, dann hat sich die Situation für deinen Vater so verändert?
Genau, also dann war es tatsächlich, dass die Stasi ihn früh abgeholt hat. Also so dieses typische Bild, früh um 5, die ganze Familie darf in der Küche antreten und sie haben ihn verhaftet und mitgenommen. Und er kam nach einer Woche wieder, also durch glückliche Umstände und wo ich gesagt habe, hatte Gott seine Hand im Spiel. Aber er hat sich in der Woche massivst verändert. Er konnte bis zum Ende nicht drüber reden, was passiert ist. Aber er war danach ein gebrochener Mann. Und das Resultat war, ich habe weiter mitgemacht.
Und du hast ja gerade gesagt, Marleen, da hatte Gott seine Hand im Spiel. Willst du jetzt sagen, hättest du das damals auch so gesehen oder ist man als Kind der DDR eigentlich komplett areligiös durchs Leben gegangen?
Also ich ja, für mich gab es Kirche und Religion nicht. Ich war auch so zu dem Zeitraum schon, also vielleicht war ich schon 11. Ich hatte eine Freundin, die waren Christen und die haben vorm Essen immer gebetet und ich wusste überhaupt nicht, was das ist, aber ich fand es irgendwie schön, so. Und eines Nachmittags war montags, hatte sie Christenlehre, also ne, wie Jungschar, Jugendstunde, wie Jugendgruppe, irgendwas. Und ich wollte aber gern mit ihr spielen. Und dann sagt sie so, ach, geh doch mit. Ich so, ach ja, warum nicht, geh ich halt mit. Nachmittags um 5 und ich bin da mitgegangen. Nächsten früh um 8 gehe ich zur Schule und dann war sofort Marlene, du sollst bitte zum Pionierleiter kommen. Und dann bin ich zum Pionierleiter hin und dann war ganz klar, also du darfst dich bitte entscheiden, entweder du gehst in die Kirche oder du gibst dein Amt als Gruppenratsvorsitzender auf, weil beides geht nicht. Und das war dann das erste Mal, dass ich eine Kirche betreten. Also bis dahin, ich wusste, glaube ich, nicht mal, was Gott ist, was Kirche, was Christsein ist. Also ich habe da nie irgendwas von gehört. Also es gab es einfach in meiner Welt nicht. Und dann war die Situation, ich habe es überhaupt nicht verstanden, von wegen, hä, was wollt ihr denn von mir? Ich habe doch, also so, ne? Genau. Und dann war aber schon, das war schon wirklich Wendezeit. Also das war dann schon, da liefen schon die Montagsdemos und genau. Also ich musste letztendlich keine Entscheidung mehr treffen, weil es hatte sich dann irgendwie erübtigt, so.
Ich finde den Punkt ja sehr spannend oder nimm mindestens mich mal damit bitte rein. Du hast gerade gemeint, also quasi von Gott gar keine so Idee. Das ist ja für Leute jetzt, ich bin ja auch nicht christlich aufgewachsen oder zumindest hat Gott im Glaube keine zentrale Rolle bei meiner Erziehung gespielt. Aber irgendwie, was Gott ist, hatte man trotzdem irgendwie so auf dem Schirm durch Rallye-Unterricht oder dergleichen. Aber bei dir oder bei euch war das wirklich ein schwarzes Loch oder wie stellt man sich das vor?
Genau, also ich habe nie was davon gehört. Ich wusste nicht. Also wir haben Weihnachten gefeiert, aber Weihnachten war halt Weihnachten. Da gibt's Geschenke und da hat man einen Tannenbaum. Aber da habe ich nie was von gehört, dass wir Weihnachten feiern, weil Jesus vielleicht geboren ist. Oder Ostern. Ostern war Ostereier suchen.
Und wie war das so mit, ich frage mich dann, wie ist das so mit so grundphilosophischen Fragen? Die hat man ja manchmal als Kind, ist das ja manchmal erstaunlich, was da so an, ja auch an tiefsinnigen Fragen kommt. Ich sag mal, woher komme ich? Warum gibt es eine Welt? Wurde die gemacht? Ist die einfach so entstanden? Was kommt nach dem Tod? Waren das dann einfach, also gab es diese Fragen und die wurden anders beantwortet oder gab es diese Fragen
genau.
Eigentlich?
Also die Fragen, das war klar, die Welt ist durch den Urknall entstanden. Wenn wir sterben, dann ist alles aus und vorbei. Und woher komme ich? Na, aus dem Bauch von meiner Mama.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen dann, ne?
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Also mehr war da auch nicht. Mehr war da an Denken nicht. Das ist einfach so. Also das hast du, ne, nicht in Frage gestellt.
Und als du da mit deiner Freundin, mit deiner Bekannten dann dort, die dich mal in die Kirchengemeinde eingeladen hat und dann kam eben, genau, jemand auf dich zu und meinte dann, ja, Marlene, entweder quasi da oder bei uns. Und dann hast du dich, so habe ich es recht verstanden, dann gegen deine Freundin entschieden und hast gesagt, nee, ich möchte weiter Klassensprecherin sein, Gruppenratssprecherin oder wie war es nochmal dann?
Nee, ich habe tatsächlich beides weitergemacht. Ich bin tatsächlich ab da, immer wenn es geklappt hat, mit hingegangen in die Kirche. Also das war nicht mehr oft, das war dann wirklich schon Grenzzeiten. Hat sich das aber auch alles aufgelöst. Also das war ja dann, die Mauer fiel, das war wirklich so ganz die letzten Wochen eigentlich, ne? Und dann wurde das auch nicht mehr angesprochen. Ich habe dann tatsächlich wirklich beides gemacht. Und das ging dann auch.
Und was hat dich daran interessiert oder begeistert?
Also witzigerweise, das erste Thema in der Woche, wo ich da war, war die Bundeslade. Ich weiß nicht, was mich fasziniert hat.
Das ist die Frage.
Also mehr weiß ich auch nicht mehr davon, außer es ging irgendwie um die Bundeslade. Aber irgendwie hat es mich total angesprochen. Und ich glaube, letztendlich war es, glaube ich, die Gemeinschaft, waren es die Leute, wo ich gemerkt habe, irgendwas ist hier. Und das war eine Sehnsucht in mir von, hier ist es nett. Also, und mehr weiß ich auch nicht. Irgendwas hat mich fasziniert. Im Nachhinein, heute würde ich sagen, da hat Gott an meinem Herz angeklopft. Und ich habe gemerkt, hier ist irgendwas, was eine Leere in mir füllen kann.
Waren denn Christen in der DDR eine unerwünschte Gruppe oder hat man sie trotzdem irgendwie in der Gesellschaft vorkommen lassen?
Also zum Beispiel meine Freundin, ne, die waren Christen und ich wusste nur, sie war kein Pionier. Das heißt, sie hatte kein Pionierhalstuch um. Und erster Schultag, letzter Schultag vor den Ferien und 1. Mai gab es ja immer großen Appell, wo alle die ganze Schule antreten musste. Und dann, ne, ich als Gruppenratsvorsitzende musste dann immer vor zum Pionierleiter und sage, ja, Klasse so und so ist vollständig angetreten, eine Person ohne Pionierhalstuch.
Und ist das dann ein Thema? Also, dass man dann irgendwie fragt, ey, sag mal, was ist denn mit dir verkehrt? Warum hast du das Pionierhalstuch nicht? Oder ist das so, ja, manche machen es nicht?
Also, mir war es, glaube ich, wurscht, weil es war einfach meine Freundin und wir haben uns menschlich verstanden. Aber was ich schon wusste, also soweit wusste ich, wusste zwar nichts von Kirche, aber ich wusste, es gibt irgendwie Christen und die sind aber irgendwie anders und die passen nicht so ganz ins System, in die DDR. Die wollen irgendwie manches nicht wie andere. Warum, wusste ich aber auch nicht. Habe ich mich aber auch nicht wirklich groß drum gekümmert, tatsächlich. Und es war irgendwie komisch, dass sie halt die Pioniersachen nicht mitgemacht haben. Das war schon so von wegen, warum? Und vieles hat man später dann mitgekriegt. Ne? Also dieses, dass sie nicht studieren durften, dass sie nicht die Chancen hatten, die andere hatten. Dass sie schon einfach Ausgrenzung in einem ganz anderen Maß erlebt haben, auch als Familien.
Das heißt, in den Christengruppen war die Stasi besonders aktiv, weil man da immer vermuten musste, da kommt irgendwie Gedankengut, was der DDR nicht gut tut,
weißt du das? Definitiv, sie müssen ja drin gewesen sein, weil sonst hätten sie nicht von nachmittags um 5 bis zum nächsten Früh um 8 die Info an die Schule gekriegt, dass ich in der Kirche war. Also muss irgendwer da drin das gemeldet haben, wo auch immer, ob, ne, so. Die waren da drin und die haben die Kirchen, hatten sie. Und das ist ja was auch viel bekannt ist dann, ne? Die ganzen Montagsdemos haben als Montagsgebete in den Kirchen angefangen. Die haben sich in den Kirchen getroffen. Da war der Platz, wo sich Leute getroffen haben, die eine andere Meinung hatten, die Punkkonzerte so, ne? Was im Nachhinein die haben sich viele in den Kirchen getroffen. Die waren da und das war der Ort, wo Leute sein konnten, wo sie auch mal anders sein konnten, wo ein Freiraum war und trotz allem waren da genauso die Spitzen mittendrin, die halt weitergemeldet haben. Was ja, wo er sagt und tut und macht und von sich gibt.
Wie war das dann, als die Wende kam? War das ein extremer Einschnitt für dein Leben?
Na, die Wende kam, es war dann bei uns so, dass, wie gesagt, mein Papa kam dann ja wieder raus, sein Job bei der Armee war er los und er durfte dann Kuhställe ausmisten. Also es war dann der Job, den er gekriegt hat. Und das war halt völlig ein anderes Leben, ne? Und das haben wir schon gemerkt. Und dort ist er wirklich, also die mochten ihn gar nicht. Die wussten, er war vorher bei der Armee und für die war alle klar, das ist ein Spitzel, das ist einer, der will uns aushorchen und die haben ihn nicht gemocht. Das war für ihn auch ganz, ganz schwierig. Und dann kam die Wende und dann haben sie ihn sofort gekündigt und entlassen. Und dann war mein Papa arbeitslos. Und dann war die Frage, was jetzt, also er hat gesucht und er hat geguckt und dann hatten wir eine Situation, das war 91 dann schon, dass er auf dem Arbeitsamt war und wir eine Bekannte hatten, die dort gearbeitet hat. Und die sagte dann zu meinem Papa, du, es gibt eine Liste von Leuten, die Staatsfeinde der DDR waren und denen dürfen wir im ganzen Osten keine Arbeit geben. Das heißt, du wirst in ganz Ostdeutschland keine Arbeit finden. Das war 91. Das heißt, da gab es eine nach der Wende. Also da haben halt die vorher in Verantwortung waren, die waren auch danach in Verantwortung. Und an dem Punkt hat mein Papa gesagt, okay, dann ist für mich hier kein Platz mehr. Und ist meine Schwester hatte dann schon eine Arbeit gefunden in Bayern und mein Papa hat sie da hingefahren, also sie hatte da gerade angefangen und ist direkt dort aufs Arbeitsamt gegangen und hat gesagt, habt ihr Arbeit für mich? Und hatte sofort eine Arbeit gekriegt. Und dann ist er die erste Zeit halt gependelt, weil wir mussten erstmal Wohnung finden und einen Platz. Und dann sind wir direkt 2 Monate später, 3 Monate später sind wir dann nach Bayern gezogen. Arbeit hatte, genau. Und für mich war es die totale Befreiung. Also für mich war das in dem Moment durchatmen, ein Weg von allem, was war. Und Bayern ist für mich heute, ist meine Heimat, ist mein Zuhause. Ne? Also das Kapitel DDR habe ich sehr schnell abgehakt. Und da habe ich mich wohlgefühlt. Also da wusste ich, boah, hier ist, also innerlich, hier ist Freiheit, hier ist was anders. Und
Marlene, jetzt hast ja, du hast das vorhin in einem Satz mal erwähnt, dass man Trauma, ich weiß nicht, wie du es gesagt hast, aber das ist so, das hat sich ja nicht erledigt mit einem Umzug. Und ich finde das heftig, weil du erzählst von deinem Vater, der eine Woche im Gefängnis war, wo man dann nicht genau weiß, was da passiert ist, aber er kam als ein anderer Mensch zurück. Und du hast über Jahre in deiner Kindheit unterschiedlichste Formen von Missbrauch erlebt. Und jetzt, ich bin kein Psychologe und jetzt auch kein Seelsorger, aber in der Regel, wenn man solche Geschichten hört, dann hat man es ja mit gebrochenen Menschen zu tun. Weil das ja einfach prägend ist für das Leben, wie wahrscheinlich kaum was anderes. Und bei dir ist es irgendwie anders. Wie kommt das?
Nee, ich glaube, bei mir war es nicht wirklich anders. Ich habe eines, was Kinder machen und was auch ich gemacht habe, ist Fachbegriff dissoziieren. Man schiebt in dem Moment, wo das passiert, ziehst du dich in dich zurück und blendest alles aus, was passiert. Also das ist so ein, es fühlt sich an wie ein schwarzes Loch, aber du ignorierst, was mit dir passiert. So, und da ist noch die, ich sag jetzt mal, die körperliche Hülle da, aber der Rest, ich sag mal, ich habe mich weggebeamt. Ich habe es nicht abgespalten ein Stück weit. Und dann tatsächlich, ich war, als wir in Bayern waren, ich wusste nichts mehr davon. Also hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, nö, meine Kindheit war alles gut. Also ich wusste keine Situation mehr, es waren keine Erinnerungen mehr, ja gar nichts. Und gleichzeitig habe ich aber Bücher zu dem Thema gelesen, wo es also in dem Alter schon, wo ich sage, mit 13, 14 Erwachsenenbücher zu dem Thema Missbrauch und Co. Und habe mich immer gefragt, warum lese ich eigentlich sowas, konnte mir das aber überhaupt nicht erklären. Und dann war ich mit 15, hatte ich schon eine Phase, wo ich mir dann angefangen habe, Fragen zu stellen und gemerkt habe, warum lebe ich eigentlich? Macht mein Leben eigentlich Sinn? Und ich war nach außen nach wie vor die Glückliche und Fröhliche, weil das hatte ich gelernt. Und innerlich habe ich mit Suizidgedanken gekämpft.
Ohne dass du sagen konntest zu dem Zeitpunkt, warum.
Warum? Woher die kommen. Genau. Ja. Also ich habe es nicht verstanden. Ich konnte es nicht ein und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt in mir nicht. Ich war unheimlich traurig. Genau, Fragen nach dem Sinn des Lebens und habe das aber tatsächlich, es hat nach außen hin keiner mitgekriegt. Ich habe das völlig mit mir ausgemacht. Bis zu dem Punkt, als ich auf eine christliche Freizeit gefahren bin. Also es war so, ich bin ja, wie gesagt, nach Bayern gezogen und dann, in Bayern machst du halt Rallye-Unterricht, weil machen alle, na klar, mache ich auch, fand ich im Osten ja auch nett, Christenlehre, ne? Bundeslade war spannend. Hab den Rallye-Unterricht mitgemacht. Und dann war 8. Klasse, alle lassen sich konfirmieren. Ja, na klar, lasse ich mich halt auch konfirmieren. Also machen halt alle, ne? Machst du Konfi-Unterricht mit? So. Und fand das spannend. Ja, irgendwie hat es nicht viel mehr, aber irgendwie fand ich es schön. Und dann habe ich danach auch, also mich dann taufen lassen, konfirmieren lassen. Und hatte aber noch nicht wirklich irgendwie, also es war eher das Außenrum, aber nicht ich und Gott so. Und dann habe ich im Kinderbibelkreis mitgearbeitet, so für kleine Kinder, weil das mochte ich schon immer gerne. Und unser Pfarrer, den wir damals hatten, hat dann zu mir gesagt, du, da ist eine christliche Freizeit. Ich glaube, das ist was, du solltest mal dahin fahren. Neugierig wie ich war, 15 Jahre alt, jo, mach ich. Bin mal 5 Tage raus, andere Jugendliche, klingt gut. Und dann bin ich dahin gefahren und dann standen die da, Lobpreis. Ne? Leute singen irgendwie moderne Kirchenlieder, viele stehen, manche heben die Hände hoch, also mit Gitarre und Band und Schlagzeug und alles. Und ich dachte mir so, what? Kulturschock, also absolut. So, wegen, was ist das? Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ey, die Leute hier sind anders. Irgendwas ist hier, was ich nicht einordnen kann und es hat mich total bewegt. Und am letzten Tag von der Freizeit habe ich da gestanden und habe gesagt, also Gott, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, was die hier erzählen oder nicht. Ich weiß auch nicht, ob es dich gibt oder nicht. Ich verstehe es alles überhaupt nicht. Aber wenn es dich gibt, dann will ich, dass du mir das zeigst. Dann will ich, dass du persönlich mir irgendwie zeig dich so. Und in dem Moment musste ich so das Weinen anfangen. Und ich habe davor über all die Jahre, auch da, wo ich sagte, ich war traurig, ich wusste nicht, warum lebe ich. Ich habe keine einzige Träne vergossen. Also meine ganze Kindheit über nicht. Also Tränen gab es bei mir nicht, weil, ne? Musste ja funktionieren. Und in dem Moment liefen die Tränen und ich habe die nächsten 3-4 Stunden, glaube ich, durchgeweint und habe das erste Mal das Gefühl gehabt, ich bin bedingungslos geliebt und angenommen. Da ist jetzt jemand neben mir, der hat mich einfach lieb.
War das ein Moment, wo du alleine warst? Also
nee, es war in Bezug auf andere Menschen? Ein Abendmeeting, es lief Lobpreis, es war eine Predigt und es kam dann auch Leute. Also es war dann eine Frau, die kam dann zu mir und war dann einfach da. Also sie saß ganz lange neben mir und hat dann irgendwann mir, hat mir den Arm um mich rumgelegt und war dann da. Und dann hat sie auch gebetet und fragte da, war lange da und sagte irgendwann, hey, ist okay. Und es ging dann auch wieder und ich wollte aber einfach da bleiben, weil es so schön war. Also es war nicht schlimm in dem Moment, es war nicht, ne, sondern es war so schön, es war so warm, es hat sich so gut angefühlt. Und in dem Moment wusste ich, das kann kein Mensch machen, das ist Gott. Ich habe so eine Liebe gespürt und wusste, das kann nur Gott sein. Ja, und dann war nächsten Früh noch die Frage, ey, sind hier Leute, die sagen, ey, Jesus ist cool, ich will irgendwie ein Leben mit Jesus starten. Und die sollen nach vorne kommen. Und dann bin ich nach vorne und habe gesagt, ja, Jesus. Also in der Zwischenzeit glaube ich, dass es dich gibt. Und dann habe ich angefangen, mit Jesus zu leben. So, und dann bin ich nach Hause und habe mir eine Gitarre besorgt und habe dann innerhalb von einer Woche sämtliche Akkorde auf der Gitarre gelernt und habe mir ein Liederbuch besorgt, hier, wo die Lieder drin sind, und habe angefangen, für mich einfach zu singen und um Zeit mit Gott zu haben. Und ab dem Punkt hat sich mein Leben verändert.
Wie hat sich dein Leben verändert dadurch?
Das Leben hat wieder Sinn gemacht. Ich habe wieder angefangen zu leben und zu entdecken, was Leben überhaupt heißt. Und es war nicht gleich einfach, weil das Dilemma war noch, dass der Pfarrer, der echt super war, hat kurz danach unsere Stadt verlassen. Wir haben einen neuen Pfarrer gekriegt und der wollte mir dann erzählen, dass irgendwelche Bibelgeschichten, das alles nur symbolisch ist. Und im verlorenen Sohn geht es darum, wie wir Eltern unsere Kinder behandeln sollen. Und so. Und wo ich gedacht habe, nee. Genau, und das war dann relativ frustrierend. Und dann hatte ich auch nicht wirklich eine Jugend und also nach einem Dreivierteljahr ist das abgeebbt, wo ich dachte, Gott, es war eine tolle Erfahrung mit dir. Aber ja, irgendwie alleine im Alltag, das war es dann wieder so. Und bin eigentlich so Stück für Stück wieder in dieses Loch reingerutscht. Und ein Jahr drauf, also kurz bevor die Freizeit wieder war, haben sie an alle Teilnehmer vom vergangenen Jahr die Einladung wieder verschickt. Und dann habe ich gedacht, okay, Gott, eine Chance kriegst du noch. Und dann bin ich wieder hingefahren. Und ich war da und Gott war da. Also ich habe sehr schnell Gott wieder erlebt und gespürt und gemerkt, hey, der ist da. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die gesagt haben, pass auf, wir haben eine Jugendgruppe und die haben 25 Kilometer weg gewohnt. Aber einer von denen hat mich jede Woche abgeholt, dahin gefahren und hinterher wieder nach Hause gefahren. Das heißt, der ist jede Woche 100 Kilometer gefahren, nur damit ich an der Jugend teilnehmen konnte. Und dann habe ich aber angefangen, dass bei mir was, ne, ich mehr kennengelernt habe, ich angefangen habe, Bibel zu lesen und einfach eine Beziehung entstanden ist. Zum einen zu Christen, aber auch zu Gott halt. Ich habe gemerkt, ich kann mit ihm reden und Gott sieht mich. Und ich wusste immer noch nicht, warum in mir manches so schwierig ist und warum ich traurig bin und warum ich kämpfe mit so vielen Punkten.
Wann kam das bei dir zurück, so diese Erinnerung an das, was in deiner Kindheit passiert ist?
Ich war 18. Und hatte den ersten Freund. Und als der mich anfassen wollte, bin ich völlig ausgestiegen. So. Und wo ich so denke, was denn das? Und dann habe ich aber, weil ich an dem Punkt auch irgendwie dann denke, also ich merkte sofort, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann habe ich aber tatsächlich das Beten angefangen und gesagt, Gott, ich will wissen, was hier war. Warum reagiere ich so? Und zu dem Zeitpunkt hatte ich aber schon, also ich habe ein Seelsorgeseminar mitgemacht für Seelsorger. Weil ich damals schon gemerkt habe, bei mir erzählen ganz oft Leute ihre Lebensgeschichten und erzählen mir, wie es ihnen geht. Und irgendwie, warum auch immer, habe ich so ein offenes Ohr, wo die Leute gern quatschen. Und habe das Seminar mitgemacht. Und in dem Seminar kam, war auch dieses Thema Missbrauch mit drin. Und ich merkte, boah, irgendwie macht das was mit mir. Und dann kam die Geschichte mit meinem Freund. Und dann hatte ich aber die, das Seminar geleitet hat, dann habe ich sie gefragt, ob sie mal Zeit hätte, mit mir zu reden. Und dann kam Stück für Stück die ersten Erinnerungen wieder. Und dann war es sehr heftig. Also das war dann eine Phase, wo tatsächlich nicht einfach war. Und ich angefangen habe, aber wirklich in der Seelsorge, und die war zum Glück damals, die war sehr, sehr fit. Die war echt, die wusste, was sie tat. So. Und da ist ganz viel schon an Heilung passiert, an wo ich gemerkt habe, Gott kann was heilen machen. Viel auch Auseinandersetzung mit Wut, mit warum, weshalb. Und es war damals noch so, dass ich wusste, dass Missbrauch passiert, aber da wusste ich nichts von dem ganzen Stasi-Ding ringsrum. Und da war ich ein paar Jahre in Seelsorge und dann war es auch erstmal gut. Dann habe ich meinen Mann kennengelernt, dann haben wir geheiratet, dann haben wir Kinder gekriegt. Und trotz allem war das Thema da. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da brauch's mehr. Und dann habe ich mir eine Therapeutin gesucht und dann habe ich Traumatherapie gemacht. Und ich merkte, bei mir war es tatsächlich immer, ich war nie so psychisch völlig instabil, wie es viele tatsächlich sind, sondern bei mir hat es körperlich sich ganz oft ausgewirkt. Also ob das jetzt die Magenschleimhautentzündung und die Rückenschmerzen. Bei mir hat immer der Körper gestreikt so. Und ja, und dann bin ich irgendwann zur Reha gefahren und dann kam einfach immer mehr im Laufe der Jahre ist tatsächlich immer mehr hochgekommen von dem Ganzen, was war. Und dann habe ich es recherchieren angefangen. Dann habe ich irgendwann mit meinen Eltern gesprochen und dann kam immer mehr Licht ins Dunkel. Und es waren viele, viele Wochen Therapie, Jahre an ambulant, aber auch stationär. Also auch stationäre Traumatherapie. Und das ist ein harter Weg. Also der Weg ist nicht einfach. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, es lohnt sich so. Und dass ich heute da bin, wo ich bin. Also na, ich habe dann irgendwann selber ja meine Ausbildung gemacht zum christlichen Kinder- und Jugendberater und bin in der Zwischenzeit Traumapädagoge und Traumafachberater. Und merke so Stück für Stück, wie ich heile geworden bin, wie mein Herz was geheilt ist, konnte ich auch, also ich habe zum einen mein Leben in die Hand genommen und sage, hey, das ist ein Teil von meinem Leben, aber ich konnte auch für andere da sein. Und wo ich denke, da ist so viel Mist passiert und da ist so viel Blödsinn passiert. Und trotz allem war es Gott in dem Ganzen, dass ich nicht untergegangen bin. Also wo ich ganz klar sage, das ist so Gnade. Und ich wäre heute nicht hier und ich glaube, mich würde es auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob es mich noch geben würde, wenn ich nicht Jesus kennengelernt hätte. Wenn ich nicht erlebt hätte, Gott ist der Halt an meiner Seite und ich weiß, der ist da.
Jetzt von meiner Stelle mal aus mal eine fiese Frage. Ich probiere mich jetzt mal so in Skeptiker rein zu versetzen und jetzt könnte man ja denken, naja, die Marleen, super, dass es ihr jetzt gut geht, aber ist vielleicht nicht irgendwie der Glaube eigentlich in Wahrheit nur so ein Therapieort, also so ein Zufluchtsort, ne? Also damals, also du hast bei den, naja, bei den Kritikern des DDR-Systems, also bei deinen Peinigern, da hast du, ja, dich wohl gefühlt, weil sie genau, gegen die waren, die dir das damals angetan haben. Und ja, in dieser Gruppe ist eben, wird Gott eben ganz groß geschrieben, aber letztendlich war dieser Ort, ja, ne, also es ist eher ein psychologischer Therapieeffekt, den du da gespürt hast. Aber kein realer, lebendiger Gott. Das könnte ein kritischer Zuhörer vielleicht denken. Was würdest du ihm antworten?
Kann ich absolut nachvollziehen, die Gedanken? Und ich glaube, dass Gott beides ist. Ich glaube, dass Gott eine absolute Stärke und Ressource ist in der Therapie, so als rein psychologisches Mittel. Aber gleichzeitig glaube ich, dass Gott mehr kann als das, was Therapie kann. Also Therapie ist super wichtig und ich würde das jedem empfehlen, ob Christ oder nicht Christ. Also Therapie macht das, nutzt das. Das ist total gut. Und ich glaube auch, Therapie kann viel ans Licht bringen und Sachen, die am Licht sind, verlieren schon mal ihre Kraft. Aber zum Beispiel so Punkte, also die auch, selbst in der weltlichen Therapie ist ja Vergebung in der Zwischenzeit ein Thema, dass sie sagen, wer das kann, wer das schafft, ist ein ganz wichtiger Schritt in der Heilung. Aber wo ich gleichzeitig für mich gemerkt habe, ich könnte nicht vergeben, wenn ich nicht wüsste, dass ich Jesus an meiner Seite habe. Jesus hat zu mir irgendwann in der Therapie mal gesagt, was würdest du gern mit deinen Peinigern machen? Ganz ehrlich, was würdest du ihnen gern antun? Und dann habe ich ihm das gesagt. Und dann hat Jesus gesagt, stell dir vor, mach das mit mir. Weil ich habe das getragen. Und das war für mich so ein bewegender Moment, weil ich verstanden habe, was Jesus getan hat für jeden Einzelnen. Und ich wusste, ich kann loslassen. Ich kann all die Wut, all den Hass, all den Schmerz, all die Anklage auf die, die mir das angetan haben, bei Jesus lassen. Und ich wusste, ich kann vergeben, das heißt, ich kann sie loslassen und trotz allem werden sie irgendwann vor Jesus stehen. Und was Jesus dann mit ihnen macht, I don't know. So, aber es ist auch nicht meine Verantwortung. Das liegt an ihnen, ob sie irgendwann umkehren oder nicht, ob sie ihr Leben auf die Reihe ändern oder nicht. So. Aber das, was ich in dem Moment gespürt habe an Freiheit für mich, kannst du nicht, also ich für mich könnte es nicht rein psychologisch begründen, sondern das war so ein Sprung in die Freiheit, den du menschlich, psychologisch, glaube ich, nicht, ich für mich nicht erleben könnte, wenn ich Gott daran gewesen wäre. Das war für mich war es tatsächlich so ein ganz, ganz entscheidender Knackpunkt einfach.
Wie lange Also von welchen Zeiträumen reden wir da? Was würdest du sagen? Wie lange hat das gedauert, das aufzuarbeiten? Oder würdest du sagen, es gab so einen Punkt, wo das abgeschlossen war, das Trauma zu verarbeiten?
Also in Traumatherapie war ich stationär tatsächlich, war bei mir am Ende sehr lange nochmal. Das war 2019. So, also richtig. Das ist jetzt, und über all die Jahre, also es war jetzt nicht immer dauerhaft Thema und völlig obendrauf, aber es ist, ich glaube auch Gott, ich hatte immer so das Bild von der Zwiebel. So Stück für Stück, ne, so die oberste Schicht und irgendwann war so, oh, jetzt können wir mal ein Stück tiefer gucken und dann war die nächste Ebene. Und das ging so über all die Jahre. Und auch heute gibt's immer noch so meine blinden Flecken, wo ich weiß, die habe ich, da muss ich aufpassen. Und selbst ich habe heute noch meine Therapeutin, wo ich sage, in unregelmäßigen Abständen, wenn was ist, kann ich sie anrufen, kann ich hinkommen. Obwohl ich jetzt sage, ich hab's, ne, es ist ein Teil von meinem Leben, ich kann da gut drüber reden, das ist für mich, ist das safe. Genau. Aber ich glaube, das ist wie wenn du eine Verletzung hast, eine Narbe wirst du für den Rest deines Lebens sehen. Und wenn ein Wetterwechsel kommt, dann tut sie auch manchmal weh. Aber die Narbe selber ist nicht mehr die Star, du siehst sie, aber sie macht nichts mehr, ne, es ist nicht mehr irgendwie irgendeine offene Wunde, die da ist.
Du bist ja jetzt nicht schüchtern, Marleen. Weder heute noch sonst.
Und, ganz sehr, braucht dir noch niemand.
Du bist ja auch frei darin, diese sehr persönliche Geschichte weiterzugeben und zu erzählen. Wie reagieren Menschen darauf?
Also ich erzähle es jetzt nicht immer und überall. Also zumindest nicht in der Ausführlichkeit. Ne? Ich glaube, dadurch, dass ich relativ eben gutes Standing habe und selbstbewusst bin, mache ich es auch gerne mal, wo ich das Gefühl habe, ich lasse es einfließen. Einfach auch, um Leuten die Tür zu öffnen, zu sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, die Themen anzugehen. Es lohnt sich, in Therapie zu gehen. Es gibt nicht auf, fang an, dein Leben zu leben, egal was du erlebt hast. Es gibt einen Weg daraus. Also ich eher so als wirklich, um Leute zu ermutigen. Also ich arbeite viel auch mit Leuten mit heftigen Geschichten. Mit, ob das jetzt Krieg und Flucht und Trauma ist oder Kindheitserlebnisse. Aber immer wieder dieses, wo es mir so ein Anliegen ist, sagen, ey, da ist Hoffnung. Das Leben lohnt sich. Egal was war, egal was gewesen ist. So. Also in die Richtung viel positiv. Auch Leute, die auf mich zukommen, sagen, boah, danke, es hat mich so ermutigt, einfach darüber zu reden. Und ich traue mich zu reden. Bis hin zu, ach komm, es war doch nicht alles schlimm in der DDR. Es gab doch auch gute Sachen. Ja, die gab's auch. Habe ich ja nie bestritten. Aber deswegen war meins trotzdem. Naja, aber du musst doch auch zugeben, dass da, ja, ne, so. Wo ich auch ganz gut mit umgehen kann. So. Wo ich merke, wo ich aussteige bei diesen völligen Leugnern, die sagen, früher war alles besser und es war gar nichts schlimm. Da merke ich, da muss ich dann immer mal tief Luft holen und nett bleiben. Genau. Aber tatsächlich, ich erlebe eher eine Offenheit. Also, dass Leute auch dankbar sind oder Leute erstaunt sind. Also, viele denken es auch bei mir nicht, weil ich jetzt eben nicht so wirke wie die. Also, viele schockiert's, ne? Weil sie nicht damit rechnen.
Und mit Blick auf deinen Glauben, also was du vorhin meintest, ne, in deiner Kindheit war Gott ein großes schwarzes Loch, keine Idee. Jetzt wohnst du in Magdeburg. Da werden wahrscheinlich auch sehr viele Menschen sein, die über Generationen hinweg auch nichts über Gott gehört haben. Wie reagieren die dann da drauf, dass du sagst, es gibt Gott, er lebt, er ist in Jesus zur Welt gekommen und auferstanden. Dann wirst du angeschaut wie ein Alien in Magdeburg oder wie stellt man sich das vor?
Ich glaube, die Leute kennen mich und ich erzähle das ja meistens nicht gleich beim ersten Treffen. Die Leute kennen mich als jemand, die sehr sozial ist. Die, wie gesagt, wir haben ein interkulturelles Begegnungszentrum, wo die Leute kommen zum Töpfern, zum Häkeln, zum Stricken, zum Deutschlernen, zum Kaffee trinken, wir sind einfach da. Und dann laden wir sie aber auch einmal im Monat zum Gottesdienst. So. Und die Leute kriegen schon mit, dass ich glaube, das ist hier jetzt kein verstecktes Geheimnis. Wir sind auch regelmäßig in Afrika noch und genau, erzählen dann auch, was wir da so tun und die Leute kriegen das alle mit. Also das ist jetzt hier so ein, ne, das ist schon immer mal Thema auch, oder? Und gleichzeitig ist eine Offenheit da, wo viele merken, ja, dein Glaube hat dir geholfen. Und je nachdem, wie persönlich die Gespräche sind oder wie nah du die Leute kennst, macht's Leute schon nachdenklich. Und ich glaube, viele sehen das schon so, dass für mich der Glaube auch eine unheimliche Ressource ist, eine Stärke ist. Und es macht sie neugierig. Und ich merke, ich kann vielen, gerade wir sind bewusst hier in den Osten wieder in den Plattenbau gezogen, was ich mir früher nie hätte vorstellen können. Also sie sind vor 23 Jahren nach Magdeburg in den Plattenbau gezogen, bewusst, ich möchte, dass Leute hier Hoffnung kriegen und dass sie Jesus kennenlernen. Weil ich wusste, das hat mir geholfen. Und es war ein Stadtteil mit einer großen Hoffnungslosigkeit damals. Mit einer hohen Arbeitslosigkeit, mit vielen, die echt frustriert waren. Und ich habe gemerkt, ich kriege ganz, ganz schnell einen Draht zu den Leuten und die Leute hören mir zu, weil ich nicht aus dem Westen bin.
Ja, dieser Fehler ist schwer abzulegen. Übrigens, das muss ich kurz einstreuen, Stefan, also Magdeburg, kannst du schon mal direkt streichen. Das ist Magdeburg.
Magdeburg?
Habe ich, ja,
so kurz, ja, sonst hast du alle Magdeburger rausgekickt.
Das wird man in den Statistiken sehen, weißt du, bei Minute 57, Stefan. Da gehen sie alle raus.
Das ist so wie Paderborn und Paderborn irgendwas. Ne, ich weiß auch nicht, ist auch egal. Ich bin da kein Erdkundelehrer.
Sorry für die Unterbrechung. Was ich noch fragen wollte, Marleen.
Ja.
Also mit Hand auf dem Herzen. Hast du diese Hoffnung für jeden Menschen, dass Heilung möglich ist? Weil du hast es gerade erzählt, dass du auch heftige Fälle hast und du erlebst ja sicherlich auch nicht nur Erfolgsgeschichten, dass jetzt jeder, der zu dir kommt oder jeder, der mit dir betet oder wahrscheinlich auch nicht jeder, der glaubt, eine Lebenswende hat, die total ins Positive geht. Wie gehst du damit um? Also einmal so mit Enttäuschung und hast du diese Hoffnung, dass es bei jedem möglich ist?
Jetzt wird's schwierig. Ich habe den Wunsch, dass es bei jedem möglich ist. Die Realität ist, jetzt kommt es in die pädagogischen Fachbegriffe, Resilienz. Ne? Jetzt soll ich wieder erklären für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Ne? Also sprich, wie widerstandsfähig ist ein Mensch? Also es gibt Leute, die, warum auch immer, das schaffen, durch übelst heftig krasse Situationen irgendwie durchzugehen und mit Therapie und Co. ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und es gibt leider Menschen, die das nicht schaffen. Es gibt Menschen, die daran zerbrechen. Es gibt Menschen, die es nicht schaffen. Und ich wünschte mir, es wäre anders. Und ich wünschte mir, dass jeder das erleben könnte. Was ich glaube, und das ist das, wie ich auch arbeite, dass in jedem Menschen ganz viel trotz Potenzial steckt, dass es besser wird. Ich sage nicht, dass es immer gut wird. Das wäre Quatsch und das ist auch nicht so. Aber die kleinen Erfolge zu feiern, die kleinen Marienkäfer am Wegrand, die man sieht und sich denkt, oh, guck mal, einen schönen Moment zu haben. Und das ist sowas auch, wie ich arbeite, zu sagen, entdeck die kleinen Momente, für die es sich lohnt zu leben. Die kleinen Begegnungen, die Tasse Kaffee im Sonnenschein im Kaffee oder die Begegnung mit Menschen, was auch immer. Also Leute es möglich zu machen, in soziale Kontakte zu treten. Und ganz oft sind es, ich glaube, die kleinen Schritte. Die kleinen Erfolge zu feiern und zu sagen, und wenn du nicht voll arbeiten kannst und wenn du nicht deine volle Leistung bringst, dann ist das völlig okay, weil du hast deine Geschichte. Und wenn du sagst, ich lebe mein Leben und ich kann nicht arbeiten, aber ich kann mein Leben leben oder ich kann vielleicht irgendwo 10 Stunden arbeiten oder kann mich mit Menschen treffen, ich schaff's, die Wohnung zu verlassen. Also ist ja die ganze Bandbreite. Und zu sagen, das, was geht mit dem, was jedem Einzelnen möglich ist, das zu versuchen rauszuholen.
Und jetzt könnte ja jemand sagen, ich probiere mein Leben in den Griff zu kriegen und ich schaffe es auch, mein Leben in den Griff zu kriegen, aber dafür brauche ich keinen Gott. Ich kriege es auch so hin, brauche ich nicht. Schön, dass du es brauchst, ich nicht. Ja.
Können sie probieren, also definitiv. Ich glaube, es ist halt anstrengender. Also ich glaube, ich kann das Ganze ohne Gott probieren und da ist auch viel möglich. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich Gott mit reinnehme, wird es halt entspannter. Und ich habe manchmal so das Bild, stell dir vor, du machst eine Reise an den Nordkap, keine Ahnung, irgendwo hin, fährst ganz halt mit dem Auto. Und du kannst die ganze Zeit alleine am Steuer sitzen und du kannst noch die Karte lesen, weil das Navi ist gerade ausgefallen, weil kein Internet da ist. Und irgendwie essen musst du auch noch und du versuchst alles selber zu machen. Das kannst du schon machen. Es ist halt anstrengend. Ob du dann ans Ziel kommst, weiß ich nicht. Oder du lässt Jesus mit in dein Auto und vielleicht auf dem Beifahrersitz und sagst, kannst du Karte lesen? Kannst du mir ein bisschen helfen oder dich mit mir unterhalten? Bin ich nicht so allein unterwegs? Und irgendwann merkst du, ey, der Typ, der bei mir hier auf dem Beifahrersitz sitzt, irgendwie ist der nett und irgendwie habe ich das Gefühl, das macht Sinn mit dem. Und vielleicht kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, ey, kann ich mich entspannen? Kannst du mal das Steuer übernehmen? Und ich setze mich auf den Beifahrersitz? Und das ist das, was ich erlebt habe. Wenn ich Jesus das Steuer über mein Leben gebe, kann ich mich entspannen, weil ich nicht den Stress habe. Boah, ich muss mich um alles kümmern, ich muss mir Sorgen machen, ich muss alles alleine hinkriegen. Sondern ich kann mich auch mal zurücklehnen und kann sagen, okay, das, was geht, geht und das, was nicht geht, geht nicht. Und das macht's entspannter. Und es muss man lernen, es ist auch nicht einfach Hilfe. Also es ist oft nicht einfach Hilfe von Menschen anzunehmen. Also viele, die ähnliche Geschichten haben, tun sich total schwer, sich überhaupt Hilfe zu suchen, einen Therapeuten zu suchen, in eine Klinik vielleicht mal zu gehen. Und genauso schwer ist es, sich Gott als, ne, mit Gott in Kontakt zu gehen, weil wir denken, wir Menschen, wir müssen alles alleine machen. Aber warum denn? Ne, ich habe einen Mann und wenn ich jetzt weiß, ich war einkaufen und habe da gerade die 3 Paletten Milch im Kofferraum, dann frage ich, oh mein Schatzi, kannst du mir mal helfen? Oder ne, er kriegt eh mit, ich komme mit dem Auto und lädt mit aus. Warum so? Also, ne, so. Und warum nicht? Warum nicht Hilfe reinholen, wenn sie da ist? Man kann es ja probieren, also es kostet ja nichts, wenn es Gott nicht gibt. Also wenn man anfängt, mit ihm zu reden und sagt, Gott gibt's dich und es kommt nichts, ja, dann hat es dich halt einen Satz gekostet und du denkst vielleicht, naja, vielleicht habe ich mir was eingebildet. Aber es kostet nichts. Aber wenn du es nicht probierst, wirst du es nie wissen. Und das ist sowas, was ich gern, ne, den Leuten, die zuhören, einfach mitgeben würde. Ey, probier's doch einfach mal aus. Gott gibt's dich. Wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ich habe zwar vielleicht das Gefühl, ich rede gerade mit der Wand oder mit mir selber, aber vielleicht kommt ja eine Antwort. Und vielleicht nicht gleich, vielleicht dauert es eine Weile. Vielleicht kommt es auch gleich, ich weiß es nicht. Ne? Aber ich habe für mich erlebt, dass Gott da ist und dass es so viel entspannter ist mit ihm, statt ohne ihn.
Ich überlege noch, ob ich eine letzte Frage stelle, Marleen. Ich stelle sie einfach. Jetzt, also dieses Bild, oder ich habe das jetzt so als Bild aufgenommen, was du ganz am Anfang als Kind erzählt hast, so dass du nach außen gelächelt hast und innerlich völlig zerbrochen warst. Und ich weiß nicht, ob du dieses Bild kennst. Da gibt es so ganz viele lächelnde Menschen auf so einem Bild und dann ist da drunter die Frage, was haben diese Menschen gemeinsam? Und dann wird es quasi aufgelöst, sie haben eine Depression. So, ne, dass depressive Menschen oft dieses, ich lächle nach außen und innerlich bin ich kaputt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere von unseren Zuhörern, dem es vielleicht ähnlich geht, das muss ja gar nicht verbunden sein mit so einer heftigen Geschichte wie bei dir, das kann sich ja auch ganz anders äußern. Und einfach an dich die Frage, hast du noch einen letzten Gedanken oder eine Ermutigung, irgendwie einen Satz, den du gerne diesen Menschen weitergeben willst?
Es lohnt sich, das Leben zu leben. Es lohnt sich, Masken abzunehmen und ehrlich zu sein. Und unser Verein heißt Blickwechsel, den wir gegründet haben. Und ich glaube, das ist das, was ein Stück weit mein Lebensmotto ist und was ich gerne allen anderen, allen Zuhörern mitgeben würde. Manchmal hilft es, wegzugucken von dem Schweren und ins Licht zu gucken und auf das Positive zu gucken. Und das heißt nicht, das andere zu ignorieren und zu sagen, das ist nicht, ne? Aber immer mal wieder den Fokus auch auf das Schöne zu lenken, auf den Marienkäfer am Straßenrand, auf den Vogel, der gerade irgendwo langfliegt und den Moment zu genießen. Wie oft sind wir am Handy und ne, wischen stundenlang durch und scrollen, nur um nicht nachdenken zu müssen. Netflix bingen eine Serie nach der anderen durch. Aber wie wär's denn mal wieder, eine Freundin anzurufen und zu sagen, boah, lass uns einfach mal quatschen oder einen Kaffee trinken gehen. Oder einen Freund und lass uns ein Bier trinken gehen in der Kneipe. Also, ne? Traut euch wieder mit Menschen in Kontakt zu kommen. Traut euch mit Leuten zu reden. Zeigt euch, wie ihr seid. Und das Erstaunliche ist, dass da ganz viel Positives entstehen kann. Vielleicht nicht bei allen Menschen, also manche können damit auch nicht umgehen. Aber und vielleicht mal auf die Frage zu antworten, wie geht's dir, die wir so landläufig ständig stellen, mal zu sagen, heute gerade nicht so gut.
Marleen, vielen, vielen Dank dir, dass du uns in deine Geschichte reingenommen hast. Auch eine ja, sehr persönliche Folge. Und ich bin total gespannt, wie ihr, die ihr da jetzt irgendwo sitzt, am Handy, am Laptop, sonst wo, diese Folge hört, was es mit euch macht und welche Gedanken ihr zu dieser Folge habt. Lasst uns das gerne wissen über unsere üblichen Kanäle. Da sind wir auch gespannt auf euer Feedback. Marleen, nochmal vielen Dank für deine Zeit heute und
gern,
für
gern.
Deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast.
Sehr gern.
Tschüss.
Tschüss.